Hiob 23. Da antwortete Hiob und sagte: Auch heut bleib ich beim Widerspruch. Das ist der ganze Inhalt meiner Klage. Und seufze ich, liegt es an Gottes Hand, die mich noch immer niederdrückt. Ach, wenn ich doch nur wüsste, wo ich ihn finde. Dann ging ich hin zu seinem Richterthron. Ich würde meinen Rechtsfall vor ihn bringen und ihm die Gründe nennen, die mich entlasten. Dann wird er mir Rede und Antwort stehen. Ich möchte verstehen, was er zu mir gesagt hat. Ob er mich dann mit Gewalt in die Schranken weist? Nein, er wird bestimmt Rücksicht auf mich nehmen. Dann kann ich offen und ehrlich mit ihm streiten und dort mein Recht für immer durchsetzen. Doch wenn ich nach Osten gehe, ist Gott nicht da. Auch im Westen kann ich ihn nicht finden. Im Norden bekomme ich ihn nicht zu fassen. Und auch im Süden sehe ich ihn nicht. Er aber kennt den Weg, auf dem ich bin. Wenn er mich prüft, so bin ich rein wie Gold. Denn ich lenke meine Schritte in seine Richtung. Ich blieb auf seinem Weg und bog nicht davon ab. Seine Gebote las ich ihm von den Lippen ab. Und alle seine Worte bewahrte ich im Herzen. Hat er etwas beschlossen, kann's keiner verhindern. Hat er sich dafür entschieden, führt er es aus. Auch mit mir tut er, was er sich vorgenommen. Und vieles mehr hat er noch im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Wenn ich nur daran denke, macht es mir Angst. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Der Allmächtige hat mich in Schrecken versetzt. Doch die Finsternis reicht nicht aus, um mich zum Schweigen zu bringen. Auch wenn vor mir alles im Dunkel liegt, hält mich das nicht zurück.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du uns auch solche Worte in deinem Wort schenkst, solche Erinnerungen, solche Klagen, solche Gedanken, solche Gefühle. So ganz alltäglich eben. Begegne du uns jetzt durch dein Reden. Gib uns das, was wir brauchen und hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Situationen im Leben, da kommen selbst die stärksten und frömmsten Menschen an ihre Grenzen. Die Kriegs- und auch die Nachkriegsgeneration hat es gelernt, mit Krise, mit Verlust von geliebten Angehörigen, mit wenig bis nichts zum Leben, mit Krankheit oder Verletzung und auch einem großen Maß an Unsicherheit und Gefahren zu leben. Doch auch für diese Menschen gab und gibt es Grenzen dessen, was sie ertragen und verarbeiten können. Wer leidet, wer mit seinem Leiden an seine Grenzen gerät, kann sich in Hiob wiederfinden. Hiob ist zum Synonym für einen leidenden Menschen geworden. Über ihn bricht aus heiterem Himmel unmenschliches Leid herein. Sein bis dahin so überaus glückliches Leben fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Fast gleichzeitig werden ihm seine verschiedensten Viehherden genommen und kommen seine Kinder bei einem Unglück im Haus des Erstgeborenen ums Leben. Doch nicht genug. Hiob selbst erkrankt schwer. Hat einige Geschwüre, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. trotzdem und obwohl seine Frau ihn auffordert, von seinem Gott doch nun wirklich mal zu lassen, wenn der ihn so ein schreckliches Leid geschehen lässt und ihm zu fluchen und einfach zu sterben, ihren Augen war er gewissermaßen schon tot. Obwohl sie das also fordert, hält er an Gott fest. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? So weit, so schlimm. Doch es kommt noch schlimmer. Dieses unermessliche Leid, das so massiv über ihn hereinbricht, es bringt natürlich die Frage mit, warum das geschieht. Die ewige Frage der Menschheit. Warum? So fragen wir interessanterweise nicht, wenn es uns gut geht, sondern immer nur dann, wenn uns Leid und Not und Krisen und Katastrophen widerfahren. Aber das nur so nebenbei. Einen glaubenden Menschen, einen religiösen Menschen lässt so eine Situation natürlich denken, dass zwischen ihm und Gott etwas nicht in Ordnung ist. Dass Gott ihn strafen will. Oder dass er eben einfach schlichtweg die Quittung bekommt für das, was er anderen angetan hat. Das kennen wir vermutlich alle. So fragen auch wir heute noch zuallererst uns selbst innerlich, wenn etwas nicht in Ordnung ist zwischen Gott und uns oder dass etwas nicht in Ordnung ist, dass Gott uns eben strafen will. Nein, kleine Sünden straft der liebe Gott nicht sofort. Ja, vielleicht fallen wir hier und da in die Grube, die wir anderen gegraben haben. Auch das kennt die Erfahrungsweisheit des Alten Testamentes schon. Aber dass Gott der ist, der das initiiert, dass er letztlich die Grube für uns gräbt, das ist unsere Deutung. Vor allem das Neue Testament lehrt uns, dass Gott uns nicht straft, sondern dass er die Strafe auf sich nimmt, seinem Sohn aufbürdet. Aber auch Hiob interpretiert sein Leiden lange vor Jesus Christus, lange vor dem Neuen Testament nicht so. Seine Freunde tun das, ja. Für sie steht letztlich außer Frage, dass Hiob irgendetwas getan haben muss, weshalb ihm Gott nun dieses Schicksal zukommen lässt. Gott kann nicht ungerecht sein. Und das heißt für sie, er kann nicht ohne Grund ein so schweres Schicksal zumuten. So trauern sie zwar zunächst mit ihm eine Woche lang, wie das Tradition war, aber danach machen sie ihm nur noch Vorhaltungen. Doch hier widersetzt sich ihrer Sicht. Das finden wir auch in unserem Abschnitt heute. Er hält sich selbst für unschuldig. Das klingt in unseren Ohren vielleicht überheblich, anmaßend. Doch Hiob sagt das aus tiefster und zugleich auch ehrlichster Überzeugung. Er hält sich nicht für einen Übermenschen, schon gar nicht für Gott. Er weiß nur nicht, was er so Schlimmes getan haben muss, dass ihm ein solches Leid zukommt, dass er es verdient hätte. Das Leben ist nicht fair, singt Herbert Grönemeyer in seinem Lied »Der Weg«, in dem er den Krebstod seiner Frau verarbeitet. Ja, das Leben ist nicht fair. Das ist doch auch unsere Erfahrung. Auch wenn wir vielleicht insgeheim immer mal wieder für uns die Rechnung aufmachen, dass es doch einen Grund für unser eigenes oder auch für das Leid der anderen geben muss. Auch wenn wir insbesondere bei Katastrophen, Unfällen, Krisen stets gleich nach Schuldigen suchen, Doch wir wissen, dass es so viel schlimmes Leiden gibt, für das wir keinen Grund ausmachen können. Schon gar nicht im Leben des oder der Betroffenen. Warum wird ein Kind mit einem schweren Herzfehler geboren? Warum bekommen schon die kleinsten Kinder Krebs? Warum stirbt ein Polizist, Familienvater, bei einem Einsatz durch die Schüsse eines 18-Jährigen? Ja, natürlich, da haben wir einen Schuldigen. Aber die Frau, die Kinder, die Eltern des Polizisten fragen dennoch, warum? Warum wir? Warum er? Es gibt keine Antwort. Wir wissen nicht, warum. Und wir sollten auch gar nicht erst versuchen, diese Frage zu beantworten, schon gar nicht gegenüber den Trauernden oder Betroffenen. Hiob hat diese Frage interessanterweise so nicht gestellt. Die traditionelle Antwort hat er abgelehnt, zu Recht. So erfahren wir durch die Einstiegserzählung des Hiob-Buches und vor allem durch die Rede Gottes am Ende dieses Buches, in der er die Freunde Hiobs eben tadelt für ihre Reden gegenüber Hiob. Doch Hiob will von Gott wissen, er will es von ihm hören, dass er nicht an seinem Leiden Schuld trägt. Und er möchte verstehen, warum er so leiden muss. Er will mit Gott ins Gericht gehen und er ist sich sicher, dass er dabei gut wegkommt. Weil, und ich denke, das sollten wir uns zum Vorbild nehmen, weil er trotz seines schlimmen Schicksals von Gott nur das Beste denkt. Weil er um Gottes Barmherzigkeit weiß und dass seine Gerechtigkeit von dieser tief durchzogen ist. Dass seine Gerechtigkeit eben vor allem barmherzig ist. Ob er mich mit Gewalt in die Schranken weist, fragt er hier und gibt selbst die Antwort. Nein, er wird bestimmt Rücksicht auf mich nehmen. Doch das, was sein Leiden erst so richtig unerträglich macht, was ihn schier um seinen Verstand bringt, seinen Glauben wirklich anficht, Gott lässt ihn ins Leere laufen. Gott ist und bleibt trotz seines Rufens und Flehens und Klagens unendlich fern. Wir kennen das auch aus unserem menschlichen Miteinander. Du weißt gar nicht, wie dir geschieht, aber da ignoriert dich jemand plötzlich vollständig. Er geht nicht ans Telefon, wenn du anrufst. Er schaut weg, wenn du ihn ansiehst. Er geht auf die andere Straßenseite, wenn du ihm begegnest. Ihr wart doch befreundet. Doch plötzlich will er anscheinend nichts mehr mit dir zu tun haben. Und das erlebt Hiob mit Gott. Und er beschreibt das mit Worten, die wir in positiver Weise aus Psalm 139 kennen. Wir haben das ja eben im Lied gesungen. Da heißt es in Psalm 139 beispielsweise, führe ich gen Himmel, so bist du da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Genau das war doch bisher Hiobs Erfahrung. Das machte seinen Glauben dann an Gott doch aus. Gott ist da, immer. Er erhört Gebete, immer. Er ist doch der Ich Bin, der da ist, der Immanuel, Gott mit uns. Ruf mich an in der Not. So heißt es in dem Psalm. Doch da nimmt niemand ab. Die Leitung ist frei. doch am anderen Ende nur tut, tut, tut. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, heißt es im aaronitischen Segen. Dann, wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, dann erleben wir seine Gnade, seine Gegenwart. Doch wenn er sein Angesicht abwendet, dann wird es dunkel und kalt, wie am Abend, wenn die Sonne untergeht und nicht mehr da ist. Gott lässt ihn links liegen, so als ob er ihn nicht kenne, so als ob er mit ihm nichts mehr zu tun haben wolle. Wie kann das sein? Und dennoch, und das finde ich zutiefst erstaunlich, dennoch ist Hiob sich ganz sicher, dass Gott weiß, wie es um ihn steht, dass er seinen Weg kennt. Dass es Gott nicht geben könne, ist für Hiob keine Option. Es ist wie mit der Wette, mit der der berühmte Mathematiker, Philosoph und Theologe Blaise Pascal den Glauben gerne begründete. Der Glaube ist wie eine Wette. Du kannst darauf setzen, dass Gott ist, oder du kannst darauf setzen, dass er nicht ist. Setzt du darauf, dass er nicht ist, so sagt Pascal, was gewinnst du, wenn du recht hast? Nichts. Setzt du aber darauf, dass er ist und es gibt ihn nicht, was hast du dann verloren? Ebenfalls nichts. Was aber gewinnst du, wenn er tatsächlich ist? Das Leben. Also letztlich gewinnt nur der, der auf Gottes Gegenwart setzt und ihm vertraut. Nein, für Hiob ist das keine Option, dass Gott nicht ist. Aber dass er nicht für ihn da ist, sich vielmehr von ihm abgewandt hat, das erfährt er gerade. Er selbst glaubt tief und fest an Gott. Er glaubt, dass Gott der Herr ist, der seine Pläne zum Ziel bringt, der tut, was er will, was er für richtig hält. Aber das lässt ihn gerade jetzt natürlich in dieser Situation zutiefst erschrecken. Er hat keine Zuversicht mehr, wenn Gott so ist, so unbegreiflich, so unberechenbar, so fern, so verfinstert. So ganz anders als bisher gedacht. Wie soll er damit umgehen? Wie kann er das aushalten? Was kann er tun? Klagen. Er hört nicht auf zu klagen. Gott anzurufen. Ihm alles zu sagen, was ihm Not bereitet. Er liegt Gott weiter in den Ohren mit seinen Nöten, mit seinem Unverständnis. Er schreit ihm seine Angst entgegen. Er macht nicht mit bei dem großen Schweigen. Gott, du schweigst. Und ich weigere mich immer wieder zurück zu schweigen. So hat das Christina Brudereck treffend formuliert. Gott, du schweigst und ich weigere mich immer wieder zurück zu schweigen. Wenn sich ein Paar nur noch anschweigt, nicht einmal mehr miteinander streitet, dann ist die Beziehung auf dem Tiefpunkt. Und Hiob, er macht da nicht mit. Er protestiert. Er verweist Gott auf sich selbst. Er ruft Gott zum Zeugen gegen ihn selbst auf. Er erinnert Gott daran, dass er doch ein gerechter und barmherziger Gott ist. Hiob hält es kaum aus, dass Gott ihm nun so ganz anders begegnet. Doch er lässt sich davon nicht beirren. Gott an seine Treue zu erinnern. Zu protestieren dagegen, dass Gott sich abwendet. Ja, am Ende muss Hiob sich von Gott daran erinnern lassen, dass eben Gott Gott ist und nicht Hiob. Dass Gott doch der Schöpfer allen Seins ist und dass er Hiob ihn nicht im Letzten ergründen kann. Gott ist eben auch noch einmal ganz anders. Und hier in unserem Abschnitt, da klingt schon an, dass Hiob bereit ist, das auszuhalten. Eben auszuhalten, dass Gott noch einmal ganz anders ist, als er ihn bisher erlebt und erfahren und gesehen hat. Er hält seine Größe aus, er hält seine Fremdheit aus, seine Unbegreiflichkeit, seine Herrlichkeit, vor der wir Menschen vergehen müssen normalerweise. Aber das ist für Hiob der einzige Weg, sich ihm sozusagen immer wieder in den Weg zu stellen, auch wenn Gott ihm immer wieder ausweicht. Und waren positive Formulierungen aus Psalm 139, in dem Gottes Dasein und Mitsein als unveränderlich besungen und bejubelt wird, von Hiob ins Negative gewendet worden, so kippt das beim letzten Satz unseres Textes. Heißt es am Ende von Psalm 139, spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre Finsternis nicht finster bei dir. So sagt Hiob hier, die Finsternis reicht nicht aus, um mich zum Schweigen zu bringen. Auch wenn vor mir alles im Dunkeln liegt, so hält mich das nicht zurück. Ja, Gottes Angesicht hat sich abgewandt. Deshalb ist tiefste Nacht um Hiob. Nicht, weil seine Freunde ihn bedrängen, ihm Schuld einreden wollen, ihn in seinem Leid noch zusätzlich was obendrauf laden an Kummer und ihn letztlich allein lassen. Es ist vielmehr Gottes Angesicht, das sich abgewandt hat, das ihn im Dunkeln stehen lässt. Und deshalb, genau deshalb hört er auch nicht auf zu klagen. Deshalb wird er nicht schweigen, weil er weiß, dass es Gott ist. Und weil er doch weiß, dass er ein gerechter Gott ist und dass Gottes Gerechtigkeit vor allem eine Barmherzigkeit ist. Tiefste Finsternis, totale Gottesferne bringen Hiob nicht zum Schweigen. Können wir da mitgehen? Ist uns das nachvollziehbar? Halten wir nicht Hiob doch wie seine Freunde für größenwahnsinnig, für überheblich? Seine Rede vielleicht gar für gotteslästerlich? Am Ende meiner Predigt möchte ich deshalb von einem väterlichen Freund und seiner Frau erzählen. Beide sind inzwischen verstorben. Ein ehrlicher, frommer Mann, ein kluger und den Menschen zugewandter Seelsorger und Pastor. Doch plötzlich war einer ihrer Söhne schwer krank geworden und gestorben, trotz aller Gebete der Familie natürlich, aber auch der Gemeinde. Sie haben geklagt, sie haben ums Verstehen gerungen mit Gott. Die Frau sowieso leicht depressiv veranlagt, sie konnte nicht bleiben, wo sie waren. Da erinnerte sie einfach zu viel an ihren Sohn. So stand ein Gemeindewechsel an. Doch dort wurde er zunehmend unter Druck gesetzt. Man verstand seine Predigten nicht. Sie waren ihnen zu hoch, zu bildreich. So theologisch. Er litt darunter, aber er konnte doch nicht raus aus seiner Haut, nicht unter seinem Niveau predigen. Auch da, Gott, was soll ich tun? Warum mutest du uns das zu? uns, mir am Ende meines Predigerlebens, unserer Predigerehe. Dann ging es in den Ruhestand. Da lernte ich die beiden kennen. Doch nicht allzu lange konnten sie diesen Ruhestand genießen. Da stand der nächste Schicksalsschlag an. Die Schwiegertochter bekam Leukämie, die Ehe geriet in Turbulenzen, sie verließ ihn. Sie bekam Chemo, bekam eine Knochenmarkspende, die half, doch 2 Jahre später war die Leukämie wieder da. Und die Trennung, sie blieb und die Kinder litten und die Großeltern litten mit. Und dann kam es noch dicker. Ihr Sohn begann eine Affäre mit einer verheirateten Frau aus der Gemeinde dort. Mit Folgen. Sie wurde schwanger. Und sie bekam das Kind. Sicher, heute keine außergewöhnliche Situation. Patchwork-Familien gibt es zuhauf inzwischen. Aber das ist 30 Jahre her. Da war das noch anders und vor allen Dingen war es für sie, die alt gewordenen Eltern, anders. Sie haben mit Gott gerungen. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben gefragt. Sie haben geklagt. Haben nicht aufgehört, ihn zu klagen, ihn zu suchen, irgendwie einen Ansatzpunkt fürs Verstehen zu finden. Da waren auch in diesen Schicksalsschlägen immer wieder das Gefühl der Gottesferne. War es dunkel um sie, weil sie Gottes Angesicht nicht auf sich fühlten. Und dennoch haben sie nie aufgehört, ihn zu bestürmen. Kurz und knackig gesagt, die Klage war ihre Rettung. Gott konnten sie nicht aufgeben, weil sie fest glaubten, dass Gott sie nicht aufgeben kann, wird. Sie sind schließlich, das war ihre Lösung sozusagen, in die Stadt ihres Sohnes gezogen, um ihm zu helfen und um dieses Enkelkind zu betreuen. Und haben da viel Gutes bewirkt, das Kind liebgewonnen, in der Gemeinde dort noch viel mitgewirkt. Und dann sind sie irgendwann alt geworden, heimgegangen. Auch sie konnte die Finsternis nicht zum Schweigen bringen. Sie haben sich nicht auf das Schweigen Gottes eingelassen. Sie haben nicht aufgehört zu klagen, zu flehen, zu bitten. Sie haben nicht aufgehört zu glauben. Darin, vor allem darin, sind sie mir Vorbild, so wie auch Hiob. Amen.